Sie hören SWR Kultur am Morgen und wir reisen zurück in die 1990er Jahre zu einem der größten Medienskandale in Deutschland, in eine Zeit, in der man noch nicht so sehr von Fake News gesprochen hat wie heute, aber natürlich gab es sie schon. Hier verkündet von Moderator Günther Jauch in der Fernsehsendung Stern TV, der nicht wusste, dass er selbst gerade falsche Tatsachen verbreitet.
Diese Kröte ist eine Colorado-Kröte, lebt in Nordamerika und ist für Drogensüchtige mittlerweile der billigste Stofflieferant. Sie produziert nämlich ein Sekret, das geraucht oder geleckt so ähnlich wie LSD wirkt.
Klingt absurd und ist es auch, alles ausgedacht von einem selbsternannten Journalisten, vom im rheinland-pfälzischen Lahnstein geborenen Michael Born. Dem Privatfernsehen verkaufte er mehr als 20 frei erfundene Reportagen. Davon erzählt eine neue Doku, Born to Fake. Benjamin Rost ist einer der Regisseure. Grüße Sie.
Guten Tag, freue mich hier zu sein.
Diese Geschichte über die halluzinogenen Kröten ist ja so Gaga und Dada, da fragt man sich schon, warum das jemand geglaubt hat. Andererseits in einer Welt, in der gestrandete Buckelwale durch die halbe Ostsee geschleppt werden, begleitet von unzähligen Live-Tickern, da kann auch das wahr sein. Oder was sagen Sie, glauben Menschen so etwas, weil sie es glauben wollen?
Ja, ich glaube, das ist wirklich einer der großen Punkte, die Sie da ansprechen, dass wir wahrscheinlich gerne glauben, was wir gerne glauben möchten. Und dann, wenn das Ganze noch in einem richtigen Kontext verpackt ist, wie in den 90er Jahren bei Stern TV, eine Sendung, die offensichtlich seriös daherkommt, dann fällt es uns wahrscheinlich umso leichter, solchen Sensationen, solchen Fake News aufzusitzen, ja.
Was sagt das auch über das Privatfernsehen der 1990er Jahre aus, oder kann man es sich so einfach nicht machen und das auf fehlende Kontrollinstanzen und auf Hauptsache laut und es knallt schieben?
Also ich glaube, so ganz so einfach kann man sich's nicht machen. Klar, die 90er Jahre sind nicht wegzudenken, auch in unserem Film. Wir haben das damals immer Blut- und Sperma-Fernsehen genannt. Ja? Also das aufkommende Privatfernsehen ist letztlich dazu da war, ja, Werbung zu verkaufen. Ja, das war eigentlich ihr größtes Ziel. Und natürlich sind da vielleicht Dinge einfach mal noch ein bisschen leichter durchgerutscht als vielleicht in anderen journalistischen Institutionen. Und tatsächlich ist es aber so, dass ja bis heute sozusagen die Medien immer noch zerfaserter sind und wir auch unsere Informationen aus verschiedensten Quellen hervorholen. Und dementsprechend ist natürlich der Nährboden für Fake News immer noch wilder und noch attraktiver geworden in der heutigen Zeit. Also, und ich glaube, das macht es eigentlich auch so spannend, auch diese Geschichte von Born to Fake, die in den 90ern spielt, dass sie eigentlich sehr viel mit dem Heute zu tun hat.
Genau, der Spiegel hatte seinen Fälscher Klaas Relotius, der Stern veröffentlichte selbstgebastelte Hitler-Tagebücher. Entspricht das alles der Medienlogik?
Also ich glaube, es entspricht erstmal einer natürlichen Logik von Menschen, dass sie gerne glauben, was sie sehen. Und wenn das dann noch dazu gut gemacht ist, wir nennen das Authentizitätsstrategien im Film. Also damals war es die Wackelkamera, die sofort so daherkam wie, ach ja, wir sind unmittelbar dabei. Oder da spricht jetzt in einem Beitrag ein Sprecher davon, wir erleben das und das. Dann fällt es uns natürlich relativ leicht als Zuschauer, das zu glauben. Und ich glaube, da sind wir im Heute mehr gefragt als sogar damals noch, dass wir als Zuschauer auch reflektiert bleiben und Quellen prüfen. Was sozusagen die journalistischen Institutionen anbelangt, ja, das glaube ich, das hängt natürlich viel davon ab, für welches Medium man arbeitet. Und ich glaube, wir, sage ich jetzt mal, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und beim öffentlich-rechtlichen Radio sind wahrscheinlich in der heutigen Zeit extrem gefragt, einfach Quellen genau nachzurecherchieren, einfach um das Vertrauen nicht zu verlieren. Weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit dass die Sehnsucht nach wirklich wahren Informationen, nach echten Informationen umso größer geworden ist mit der Flut an Fake News, die uns erreicht jeden Tag.
Ja, aber selbst dieser Begriff LSD-Kröte, wenn man den googelt, das Internet ist immer noch voll mit dieser Idee. Sind wir heute in der Lage, so eine Täuschung besser zu erkennen, oder würden wir wieder darauf reinfallen?
Die LSD-Kröte ist wirklich ein gutes Beispiel. Also ich hatte jetzt auf der Kinotour erst eine Begegnung wieder mit jemandem, der hat den Film noch nicht gesehen. Und sie hat mir erzählt, ja, ich habe einen Freund, der hat das ausprobiert und der wurde total high. Und ich habe dann gesagt, ja, aber das glaube ich eher nicht, weil das war damals ein Fake. Und das ist, glaube ich, die Gefahr an solchen Informationen, dass sie sich wirklich in kollektives Bewusstsein einbrennen. Und selbst wenn wir dann irgendwann erfahren, wie bei dem Skandal um Michael Born, dass es sich dabei um Fake News handelt, dann ändert das trotzdem nichts daran, dass es bis heute in diesem kollektiven Bewusstsein als wahr wahrgenommen wird. Und also ich glaube, wir sind nicht gefeit davor, dass wir Fake News aufsitzen. Nee, leider nicht.
Welche Fakes hat Born damals noch in die Welt gesetzt, der ja ein Fernsehjournalist war, obwohl er, wie es in ihrer Doku heißt, weder Licht noch Ton noch Kamerakenntnisse hatte?
Ja, also er hat zum Beispiel den Kuckucksclan in der Eifel, war noch eine sehr bekannte Fälschung. Der hat dann mit seiner Mutter gemeinsam die Kutten geschneidert und dann Kreuze im Wald verbrannt und behauptet, es gebe den Kuckucksclan in der Eifel. Das ist so plump gemacht, dass sogar die Hakenkreuze falsch rum aufgeklebt wurden. Trotzdem ging das dann sozusagen in die Sendung. In dem Gerichtsverfahren in den 90er Jahren wurden 16 Fälschungen festgestellt. Born selbst hat sozusagen von über 30 gesprochen. Eine ganz lustige Seiteninformation bei der Recherche: Als uns dieses Rohmaterial in die Hände gefallen ist, hat Born eine Liste obendrauf gelegt, wo drauf stand, Fälschung nicht aufgeflogen. Also er hat sozusagen darüber Buch geführt, was er alles gefälscht hat. Und das fing eigentlich an in seiner Kriegsreporterzeit, wo er einfach mal ein Bombengeräusch eingeblendet hat im Hintergrund. Ja, also ganz, ganz simple Formen von Manipulation. Dann hat er angefangen, Menschen falsch zu übersetzen im Krieg. Ein kleines Kind, das davon spricht, wie sein Vater umkommt und dabei lacht, und ja, und das hat er einfach falsch übersetzt sozusagen, bis hin dann eben zu kompletten Fälschungen, die eigentlich extrem plump daherkommen, wenn man sie jetzt im Heute anguckt. Aber damals hat das halt absolut in das Konzept dieser Sendung gepasst, die Krötenlecker, der Kuckucksclan und viele, viele andere Fälschungen.
Born wurde dafür ja juristisch verantwortlich gemacht. Die Redaktionen jeweils waren fein raus. Wie bewerten Sie das? War das gerecht?
Also das eigentlich Schockierende an diesem Gerichtsurteil ist, dass festgestellt wurde, dass der Betrug am Zuschauer nicht strafbar ist. Das ist eigentlich der eigentliche Skandal des Ganzen. Er wurde verurteilt für viele kleine Vergehen, die er begangen hat, Fahren ohne Führerschein und auch das Erschießen einer Katze. Es gab einen Beitrag über einen Katzenjäger, der angeblich im Wald Katzen jagt. Und er hat die Katze erschossen, er hat sie aus dem Tierheim geholt und dann erschossen. Und er wurde dann verurteilt, auch deswegen, weil er die Katze im Nachhinein nicht gegessen hat. Also das war wirklich so im Gerichtsurteil gestanden. Und dementsprechend, ja, also ist die eigentliche schockierende Nachricht nach diesem Gerichtsurteil war für mich, dass der Betrug am Zuschauer nicht strafbar ist. Ja, also und das wirkt bis heute.
Heute leben wir in einer Welt voller Deepfakes. KI macht es möglich, die Realität täuschend echt umzumogeln. Auch in Ihrem Film taucht ja am Ende ein KI-generierter Born auf. Hat sich das Problem also ums Vielfache verschärft?
Also die technischen Möglichkeiten haben sich auf jeden Fall verschärft und ja, es ist wesentlich schwieriger geworden, mittlerweile Fälschungen zu erkennen. Ich meine, die Technik, ja, die wir noch angewandt haben, das war jetzt 2024, als der Film fertiggestellt wurde und 2025 hat er Premiere gehabt. Damals mussten wir wirklich noch Glitches einbauen, also Störbilder einbauen eigentlich in diesen Deepfake, damit Leute wirklich mit absoluter Sicherheit sagen können, okay, das ist ein Deepfake, ja. Ich glaube, wir werden immer sensibler, wir sehen schon immer mehr, wo könnte es eine Fälschung sein, wo gibt es sozusagen Hinweise darauf, gleichzeitig ja, wird die Technik auch immer besser. Und meine einzige Hoffnung ist sozusagen, dass wir irgendwann eben durch Schulvorstellungen, durch Bildungsprogramme, durch wirklich das Beschäftigen mit Bildern irgendwann eine solche Sensibilität für solche Bilder haben, dass wir einfach fast schon intuitiv am Ende sagen können, okay, also das wirkt jetzt wirklich wie ein Fake, ja, weil ich glaube, das ist unsere einzige Chance an der Stelle.
Dann hätte ich noch eine letzte Frage an Sie. Wie echt ist denn Ihr Film?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns ja selbst im Film auch inszeniert. Also wir als Regisseure tauchen immer wieder auf, geben Regieanweisungen, sagen, bitte gehen Sie mal von links nach rechts. Ich glaube, wir haben gar keinen Anspruch auf eine Wahrheit erhoben. Also das ist eigentlich das Schöne an unserem Film, dass wir auch alle die verschiedenen Protagonisten, die wir gewählt haben, die Schwester, den ehemaligen Stern-TV-Reporter, dass wir sie alle ihre Sicht der Dinge auf den Skandal erzählen lassen und jeder auch seine eigene Form von Wahrheit erzählt. Und die konsequente Schlussfolgerung für uns als Regisseure war, wir dürfen auch nicht den Anspruch haben, jetzt einen absolut wahrhaftigen Film zu erzählen, sondern wir zeigen auch nur das, was wir sozusagen auswählen. Und ich hoffe, dass genau dadurch aber eine große Wahrhaftigkeit in unserem Film entsteht.
Die ARD-Doku Born to Fake von Benjamin Rost und Erik Bremer kommt am 28. Mai ins Kino und ist aktuell auf Kinotour, zum Beispiel am 3. Juni in Michael Borns Geburtsstadt Lahnstein in Anwesenheit der beiden Regisseure. Danke Ihnen sehr, Herr Rost, für Ihre Zeit.
Vielen Dank für das Gespräch.